Ja, einen wunderschönen guten Abend auch wieder von meiner Seite. Schön, dass ich euch wieder sehen darf hier an diesem dritten Abend zu dem Thema Hauptsache tolerant. Aber bevor ich da einsteige, ja, der Mike hat gesagt, ich soll mich wieder vorstellen, dann mache ich das. Ja, für die, die heute zum ersten Mal da sind. Mein Name ist Edgar Lück, ich bin 31 Jahre alt und ich komme aus der Nähe von Kassel, aus Nordhessen. Ja, warum ich hier stehe und mit euch über so ein Thema reden darf und im christlichen Sektor unterwegs bin, liegt daran, dass ich vor knapp 13 Jahren zum Glauben an Jesus Christus gefunden habe, wo ich mich zum christlichen Glauben bekannt habe, zu Jesus Christus, wo ich Gott kennenlernen durfte. Anschließend durfte ich auch eine theologische Ausbildung machen und dann nochmal soziale Arbeit studieren und habe dann auch nochmal mit traumatisierten und bindungsgestörten Kindern gearbeitet, anschließend noch mit suchtgefährdeten Menschen in einer Drogenhilfeeinrichtung, genau, bis ich dann schließlich gesagt habe, Gott führt mich doch eher in einen geistlichen Dienst und darf seit 2018 mit einem vollzeitlichen Dienst tätig sein. Mit einer halben Stelle in einer christlichen Jugendarbeit in einer Gemeinde und mit der anderen Stelle als Reiseprediger, sage ich mal, in Deutschland für die Grundlagen des christlichen Glaubens. Und deswegen bin ich auch hier, weil es bei dem Thema, wenn wir heute über Hauptsache tolerant reden, nicht nur uns Gedanken machen wollen, was Toleranz ist oder was Toleranz sein bedeutet, wo es uns im Alltag begegnet, sondern wir wollen uns auch die Frage stellen, was hat das mit Gott zu tun? Und das wird so an jedem Abend so ein bisschen durchschimmern. Auf der einen Seite haben wir ein Thema, wo wir uns Gedanken machen, was uns im Alltag beschäftigt und auf der anderen Seite, wo wir uns fragen, okay, was hat das mit Gott und was hat das vielleicht auch mit mir zu tun? Und wir wollen an jedem Abend auch die Möglichkeit geben, ganz bewusst uns einfach vor die Frage zu stellen, was ist die Hauptsache in meinem Leben oder was ist die Hauptsache in deinem Leben und auch die Möglichkeit geben, auch zurück zu Gott zu kommen, so wie wir es vorhin in diesem Lied gehört haben, komm zurück zu Gott. Hauptsache tolerant. Ja, du hast es mit dem Beispiel gesagt, weil wenn man geblitzt wird, dass man dann auf eine Toleranz hofft. Mir kam etwas anderes in den Sinn. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr es mittlerweile, wenn ihr Menschen zum Essen einladet. Ja, und dann habt ihr schon euch Gedanken gemacht, was ihr Schönes kocht. Und dann habt ihr vielleicht auch sogar schon eingekauft und dann fällt euch ein, oh nein, die Ursula ist ja dabei. Die ist Veganerin. Oh nein, der Ahmed ist dabei. Der ist ja Moslem. Oh, jetzt habe ich Schweinefleisch gekauft. Und dann ist der Vegetarier. Und auf einmal merkt ihr da, mit dem, was ihr da eingekauft habt und was ihr eigentlich vorbereiten wolltet, kommt ihr gerade gar nicht zurecht. Und dann müsst ihr in einer gewissen Weise doch tolerant sein und dann doch was zaubern, was alle essen können oder mehrere Gerichte zubereiten. Ja, in so einer Zeit leben wir und es wird immer mehr. Also was ist denn tolerant? Und was ist denn tolerant sein? Und ist das das Wichtigste in unserem Leben, dass wir tolerant sind? Und dann müssen wir uns erstmal die Frage stellen, ja, was ist das überhaupt? Und ich habe dann mal natürlich nachgeschaut, und man schaut ja bei Wikipedia nach und den Duden und was man nicht alles so schaut. Und dann musste ich feststellen, tolerant sein bedeutet, ein Gelten lassen und ein Gewähren lassen anderer, oft fremder Überzeugungen, Handlungsweisen und Sitten. Ja, also ein Gelten lassen und ein Gewähren lassen oft anderer, fremder Überzeugungen, Handlungsweisen und Sitten. Ja, ich war ein halbes Jahr in Indien und ich habe da in einer indischen Familie auch gelebt und dort war es üblich, dass die Männer Männerröcke getragen haben. Ja, und ich als Europäer kam dann mit meinen Hosen an und das war für die komisch, dass ich so rumlief. Und für mich war es komisch, dass sie mit Männerröcken rumliefen. Und dann dachte ich, okay, ich passe mich mal lieber an hier in dieser Kultur. Und dann bin ich auch mit so Lungis, hießen die, bin ich dann mit so Lungis rumgelaufen. Hat sich auch gar nicht so schlecht erwiesen in der Zeit, weil es auch sehr warm war. Und dann war es auch schön luftig und das war gut. Also, aber trotzdem war es für mich zunächst erstmal komisch, weil ich es aus meiner Kultur nicht kannte. Aber ich kam in ein anderes Land, ein neues Land für mich, und ich musste irgendwie zurechtkommen, konnte ja nicht dahin kommen, jetzt tragt alle Hosen, weil ich Hosen gewöhnt bin, und deswegen musste ich mich irgendwie da auch anpassen und für mich auch tolerant sein und zu sagen, okay, die leben das hier, und jetzt bin ich hier in diesem Land und ich will ja auch mit den Menschen gemeinsam leben. Also, es ist irgendwie ein Gelten lassen und gewähren lassen anderer oft fremder Überzeugung. Aber was total wichtig ist, wenn wir Toleranz leben wollen, denn um Toleranz zu leben, ist es absolut notwendig, dass jemand anderer Meinung ist. Also sonst brauchen wir ja keine Toleranz. Also wenn niemand da ist, der eine andere Meinung ist, brauche ich auch nicht tolerant zu sein. Also, wenn es um Toleranz geht, ist es absolut notwendig, dass jemand einer anderen Meinung ist. Und wichtig dabei ist, niemals den Respekt der anderen Person zu verlieren. Ja, also es geht immer dabei, den anderen, mein Gegenüber, zu respektieren, dass er sein Leben so gestalten darf und möchte, wie er oder sie es will. Ja, ich habe es vorhin schon gesagt, dass die einen essen lieber Fleisch, die anderen sind eher Veganer. Ja, vielleicht liebt der eine mehr Heavy Metal und der andere mehr Klassik. Ja, ich bin überhaupt kein Heavy Metal Fan, aber ein Freund von mir, der hört das und ich denke mir, wie kann man sich das reinziehen? Keine Ahnung. Aber da ist jemand Moslem, da ist jemand Kurde, da ist jemand Hindu und Christ, und gerade bei Religion, dann wird es dann auch nochmal ein bisschen kritischer. Ja, können wir das tolerieren? Und ich möchte uns sagen, dass Toleranz nicht nur etwas ist, wo wir sagen, okay, ich lasse jetzt jemanden gewähren, sondern Toleranz darf auch sagen, ich finde deine Lebensweise nicht in Ordnung. Ja, das darf Toleranz machen. Toleranz darf sagen, deine Lebensweise ist nicht in Ordnung, aber ich respektiere dich als Person. Ich respektiere dich als Menschen, ja. Beispielsweise ein Kettenraucher, ja, wo ich denke, der sich dann das ständig reinzieht, so eine Lebensweise, wo er seinen Körper zerstört, akzeptiere ich für mich nicht. Ja, das will ich auch nicht. Aber ich respektiere dich als Person und ich hoffe, wenn er in mein Haus kommt, dass er nicht das ebenfalls respektiert und nicht raucht. Aber die Frage, die wir uns ja stellen, immer wieder, und da kommen wir ja immer wieder auch an unsere Grenzen, ich weiß nicht, also ganz aktuell auch momentan durch das Impfen, ich will gar nicht tief in die Thematik eingehen, ja. Aber ich fand es total bemerkenswert, was momentan ausgelöst wurde durch die Aussage von Joshua Kimmich. Ja. Auf einmal stürmen die Medien auf ihn ein, weil er seine Meinung gesagt hat, und es ist ja schon fast, also die Tendenz ist schon fast intolerant, dass er seine Meinung nicht sagen darf und man prasselt auf ihn ein, du musst unserer Meinung sein. Ich will gar nicht näher darauf eingehen, aber ich fand das total interessant. Mir geht es jetzt nicht darum, Werbung fürs Impfen oder gegen Impfen zu machen. Das soll überhaupt nicht Thema sein. Aber wir merken, dass in der Gesellschaft diese Dinge präsent sind. Und da sagt jemand seine Meinung, seine Überzeugung. Und plötzlich stehen wir in einem Dilemma. Ja, bin ich jetzt dafür oder bin ich dagegen? Kann ich das respektieren? Kann ich das tolerieren oder nicht? Hat denn Toleranz eine Grenze? Und ich muss sagen, ja. Toleranz hat eine Grenze. Wir können nicht alles tolerieren. Wir können nicht alles gewähren lassen. Ja, wenn der Mike nochmal mit 30 km/h zu schnell fährt, dann wird er geblitzt und kriegt eine fette Rechnung, und das ist auch so in Ordnung. Ja, weil das Gesetz das so vorschreibt. Aber wenn wir jetzt hier nebenan auch eine Gruppierung wäre, die sagen würde, ja, jeder, der dieser Gruppierung beitritt, der wird sein erstes Kind umbringen und der muss das hier opfern, und also ein krasses Beispiel, da würden wir alle sagen, so etwas können wir nicht tolerieren in Deutschland, dass Menschen ihre Kinder opfern und umbringen oder ähnliches. Also bei Mord, ja, bei Tod, wo es ums Leben geht, oder Gewalt an Kindern, wenn eine Gruppe sagt, wir wollen jeden Tag in die Nachbarschaft gehen und die Häuser ausrauben, ja, da hört irgendwie unsere Toleranz auf, weil es andere Menschen schadet und wir kommen an unsere Grenzen und sagen, das geht nicht. Also Toleranz hat natürlich auch Grenzen. Und wir können nicht alles tolerieren und respektieren, sondern wir müssen auch gewisse Grenzen haben. Und so ist es beispielsweise in Deutschland ja auch dazu gekommen, dass wir gewisse Grenzen haben, auch aufgrund unserer Geschichte, dass wir sagen, Rassismus, Nationalismus, Fremdfeindlichkeit, das ist nicht zu tolerieren. Ja, das sind so Dinge, die in unserer Gesellschaft präsent sind und wo wir uns drauf auch versteifen und sagen, das ist etwas, was wir nicht tolerieren können. Wir sollen und können nicht alles tolerieren. Aber wir haben ein Problem. Weil das Problem ist, dass wir als Menschen uns selber unsere Grenzen setzen, was wir tolerieren und was nicht. Und jetzt kommen wir an einen ganz heiklen Punkt. Weil die Toleranz kann sich ändern. Deine Toleranz und Akzeptanz kann sich ändern. Und so wird beispielsweise all das nicht toleriert, was dem allgemeinen Gedankengut entgegensteht. Wir kennen es beispielsweise aus dem Dritten Reich. Wir kennen das unter Hitler. Da wurden all diejenigen nicht toleriert, die nicht mit Hitler mitgegangen sind. Unter anderem andere Religionen, andere Hautfarben und ähnliches. Das konnte nicht toleriert werden. Aber alle, die Heil Hitler geschrien haben, wurden toleriert und akzeptiert. Oder beispielsweise im Römischen Reich. Da wurden alle Religionen und alle Menschen akzeptiert, die in ihrer Lebensweise gelebt haben und den König als ihren Gott ebenfalls verehrt haben. Die sozusagen vor den König und vor den Kaiser gestanden haben, auch ihn verehrt haben. Diese wurden im Römischen Reich toleriert. Aber die Christen beispielsweise haben sich dagegen aufgelehnt und haben gesagt, wir können uns nicht vor dir verbeugen, sondern wir haben nur einen Gott, nämlich unseren Herrn Jesus Christus. Und sie wurden aufgrund dessen verfolgt, gefoltert, umgebracht, misshandelt bis aufs Grausamste. Wir müssen also feststellen, dass die Grenzen der Toleranz nicht beständig sind und dass wir, wie wir heute hier sitzen, in einem System und in einem Gedankengut leben, das uns auch vorgibt, was wir zu tolerieren haben und was nicht. Und das ist total wichtig zu verstehen, weil Toleranz kann auch gefährlich werden. Also, wir stellen fest, Hauptsache tolerant, je nachdem. Toleranz ist also veränderbar. Und ich möchte mit uns heute in die Bibel schauen, in ein Beispiel, denn ich bin davon überzeugt, dass Gott, ja, also, und ich möchte etwa eine These aufstellen, dass Gott die Perfektion in Toleranz ist. Und dass sich das in Jesus Christus offenbart hat. Also wenn wir auf Toleranz schauen wollen, dann müssen wir auf Jesus Christus schauen. Aber, ich möchte dich schon mal vorwarnen, die Toleranz Gottes ist nicht so, wie du es dir vorstellst. Die Toleranz Gottes ist nicht so, wie du es dir vorstellst. Weil Gott ganz andere Grenzen hat als wir, Menschen. Okay? Ich möchte mit euch die Geschichte lesen, und zwar aus Johannes Kapitel 8. Johannes Kapitel 8, eine ganz bekannte Geschichte für Christen. Ja, also wer im christlichen Sektor aufgewachsen ist, der kennt sie, aber auch viele, die nicht aus dem christlichen Sektor sind, könnten sie auch kennen. Und zwar ist das die Geschichte von der Ehebrecherin. Und ich möchte die Geschichte einmal vorlesen, und zwar Johannes Kapitel 8, Abvers 2. Und früh am Morgen kam Jesus wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm. Und er setzte sich und lehrte sie. Da brachten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau zu ihm, die beim Ehebruch ergriffen worden war, stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm, Meister, diese Frau ist während der Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Im Gesetz aber hat uns Mose geboten, dass solche gesteinigt werden sollen. Was sagst nun du? Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, damit sie ihn anklagen könnten. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wiederum nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie von ihrem Gewissen überführt, einer nach dem anderen hinaus, angefangen von den Ältesten bis zu den Geringsten. Und Jesus wurde allein gelassen und die Frau, die in der Mitte stand. Da richtete sich Jesus auf, und da er niemanden sah als die Frau, sprach er zu ihr: Frau, wo sind jene, deine Ankläger? Hat dich niemand verurteilt? Sie sprach: Niemand, Herr. Jesus sprach zu ihr: So verurteile ich dich auch nicht. Geh und sündige nicht mehr. Eine ganz bekannte Geschichte. Da ist Jesus im Tempel und lehrt. Und dann gibt es diese Gruppe der Pharisäer, das waren die hochreligiösen Menschen der damaligen Zeit, die sich ganz gut auskannten mit dem Gesetz und mit den Schriften im Judentum, und sie wussten, was Gott wollte. So sagte man, und sie waren vor dem Volk auch hoch angesehen. Und dann gibt's da diese Frau. Ja, die Frau, die beim Ehebruch ertappt wurde. Ja, ich weiß nicht, wo die Pharisäer dann standen, ob die da am Fenster geguckt haben, was sie macht. Aber sie haben sie auf frischer Tat ertappt, so steht das da. Wer beide ertat. Und Jesus, der da im Tempel ist und lehrt. Und jetzt bringen sie diese Frau. Und nach dem Gesetz des Moses ist Ehebruch etwas, was Gott nicht gefällt. Und die Juden hatten die Üblichkeit, dass sie Menschen gesteinigt haben, ja wirklich umgebracht haben. Das war so. Und jetzt hatten die Pharisäer eine Vorstellung, also einen Maßstab, was zu tolerieren ist und was nicht zu tolerieren ist. Und Ehebruch war überhaupt nicht zu tolerieren. Und deshalb bringen sie diese Frau in den Tempel. Und sie bringen sie zu Jesus und denken sich, okay, Jesus gibt sich jetzt als hoher Gelehrter aus, als einer, der die Schriften kennt, der weiß, was Gott möchte, der wird sich jetzt auf unsere Seite stellen. Und interessanterweise macht Jesus etwas komplett anderes, als was die Pharisäer erwartet haben. Jesus bückt sich nämlich und schreibt etwas in die Erde. Wir wissen nicht, was er hineingeschrieben hat, aber die Konsequenz dessen war, dass einer nach dem anderen von seinem Gewissen überführt wegging. Und Jesus hat gesagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und plötzlich geht einer nacheinander aus dem Raum. Und am Ende steht nur noch Jesus da und die Frau. Und Jesus fragt sie: Wo sind denn alle, die dich verurteilt haben? Es ist keiner da, so verurteile ich dich auch nicht. Und er sagt zu ihr: Geh hin und sündige nicht mehr. Was können wir aus dieser Geschichte lernen über Jesus und über Gottes Toleranz? Und zwar finden wir hier eine Art von Gruppe oder von Menschen, die anfangen, einen Maßstab für sich aufzustellen und zu sagen, das ist das absolute, ja, Go oder No-Go in der Gesellschaft. Und das wollen wir leben. Und aufgrund dessen fangen sie an, andere Menschen zu verurteilen und zu richten. Und genau das kann in unserer Gesellschaft ebenfalls passieren. Dass wir einen Maßstab aufrichten und aufstellen, dass wir anfangen, über Menschen zu urteilen und zu richten. Und das fängt ja beim Impfen an. Dass die einen sagen, ja, die Dummen, die sich impfen lassen, die wissen doch gar nicht, was sie sich reinspritzen, unter anderem vielleicht auch unter Fehlinformationen und weiß was ich was. Und die anderen, die sagen, ja, wie kann man sich denn gar nicht impfen lassen, das geht doch überhaupt nicht. Und so kommt ein Streit zwischen uns Menschen, ein Keil, und wir fangen an, uns zu verurteilen und zu richten und uns höher über den anderen zu stellen und den anderen zu niedriger zu stellen, und automatisch beginnt ein Streit. Das beginnt auch damit, dass einige sagen, dass Mann und Frau zusammenleben, das ist doch nicht normal. Das Beste ist, wenn Frau und Frau und Mann zusammenleben. Die Familie, wie sie bisher existiert hat, das ist nicht gut. Ja, wir grenzen dadurch Menschen ein. Ja, wir brauchen eine Vielfalt. Und die anderen sagen, das geht überhaupt nicht. Ja, wir leben als Mann und Frau und wir sehen, das ist total gut. Und wir bringen einen Keil zwischeneinander, wir verurteilen uns. Ja, ich höre sogar manchmal Aussagen wie die Homosexuellen oder ähnliches. Und das ist eine Art und Weise, wo wir übereinander richten und übereinander hergehen. Gestern das Thema Nachhaltigkeit, wie wir mit der Erde umgehen. Aber das sind einfach nur Dinge in dieser Gesellschaft, die wir, die ich und du praktizieren. Wir verurteilen einander, wir richten einander. Menschen werden zu Opfern und werden verletzt. Und das zeigt eigentlich nur, dass in uns nicht der absolute Maßstab zu finden ist. Dass wir Menschen nicht sagen können, was gut und was schlecht ist. Sondern dass wir jemanden brauchen, der uns das aufzeigt und der uns das zeigt. Und jetzt könnten wir ja meinen, das ist ja für die, die Christen sind, die denken jetzt, okay, es ist alles okay und wir können leben, wie wir wollen. Ja, nee, von der Bibel her wissen wir tatsächlich, dass Ehebruch nicht in Ordnung ist. Dass das nicht Gott gewollt ist, dass das nicht Gottes Ziel mit dem Menschen ist, dass wenn jemand verheiratet ist und nach einer anderen Frau begehrt und nach einem anderen Mann, dass das nicht vor Gott nicht in Ordnung ist. Und Gott oder beziehungsweise Jesus Christus toleriert hier in diesem Fall die Ehebrecherin. Und seine Toleranz geht so weit, dass er sagt, ich verurteile dich auch nicht, aber geh hin und sündige nicht mehr. Also, wir sehen von Jesus, er findet das nicht gut, was sie tut, aber er verurteilt sie nicht und schiebt sie in eine Schublade und verachtet sie nicht. Okay? Ganz wichtig. Das ist nämlich das Leben von Jesus Christus hier auf dieser Erde. Jesus hat nämlich an einer Stelle gesagt, ich bin nicht gekommen, um die Menschen zu richten, sondern um die Menschen zu retten. Das Problem ist, dass wir alle, du und ich, was wir gerade auch schon festgestellt haben, alleine nur, wenn wir vielleicht über Impfen reden, wenn wir über Homosexualität reden, es geht in die kleinsten Lebensbereiche rein, wenn wir über Meinung anderer Menschen reden, wenn wir über Verhalten anderer Menschen denken, wie wir Menschen verurteilen und richten. Und das ist nicht unsere Aufgabe als Menschen. Aber das ist der größte Punkt, worin offenbar wird, was in unserem Herzen steckt. Nämlich Hochmut und Stolz, dass wir arrogant sind zu meinen, wie der andere zu leben hat. Und das tut Jesus in diesem Fall nicht. Er springt nicht auf den Zug der Menschen mit ein, sondern Gott ist anders. Gott hat einen Maßstab. Und ich weiß nicht genau, was Jesus auf die Erde geschrieben hat. Aber wenn die Pharisäer und alle, die in diesem Raum standen, wirklich, da steht von den Pharisäern bis zum Geringsten, also alle, die in diesem Raum standen, haben den Raum verlassen. Ich weiß nicht, was Jesus auf die Erde geschrieben hat. Aber wir wissen, dass der Lohn der Sünde tatsächlich von der Bibel her der Tod ist. Das bedeutet nicht, dass der Mensch direkt stirbt, wenn er etwas tut, was Gott nicht gefällt. Ja, das sehen wir im Garten Eden, wo Adam und Eva von der Frucht genommen haben und Gott gesagt hatte, wenn ihr von der Frucht essen werdet, werdet ihr des Todes sterben. Aber sie sind nicht sofort gestorben, sondern ab dem Zeitpunkt gab es Tod. Ab dem Zeitpunkt gab es Leid, ab dem Zeitpunkt gab es Krankheit. Und die Menschen sind dann auch irgendwann gestorben. Und es ist ein geistlicher Tod eingetreten, nämlich die Trennung zwischen Gott und dem Menschen. Jesus schreibt auf die Erde und er macht, glaube ich, den Pharisäern deutlich, indem ich weiß nicht, was er aufgeschrieben hat, aber das, was Jesus aufgeschrieben hat, hat dazu geführt, dass jeder Einzelne erkannt hat, ich bin nicht besser als diese Frau. Weil sonst wären sie ja stehen geblieben. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und wenn Sünde, die Konsequenz von Sünde, der Tod wäre, dann müssten alle, die in dem Raum gewesen waren, zuerst gestorben worden, sterben müssen. Die hätten zuerst gerichtet werden sollen, bevor sie zu der Frau kommen und sie steinigen. Das heißt, der Maßstab Gottes, was ihm gefällt und was für ihn wohlgefällig ist, ist ganz anders als das, was wir sagen, was gut und was schlecht ist. Und das ist total wichtig. Denn wenn wir ethisch gesehen sagen, ja, Mord ist nicht in Ordnung, dann ist das ein Gedanke, den Gott uns weitergegeben hat. wenn Stehlen nicht in Ordnung ist, wenn über andere schlecht reden nicht in Ordnung ist. Das finden wir in den 10 Geboten, das finden wir im Willen Gottes. Und mit vielen Dingen haben wir gar kein Problem und bejahen das. Ja, das ist in Ordnung, was Gott sagt. Aber wenn es dann um Ehebruch geht, wenn es dann darum geht, dass wenn wir andere Frauen oder andere Männer begehren, und Jesus sagt, wenn du es dir allein schon in deinen Gedanken vorstellst, hast du die Ehe gebrochen. Wie viele in Pornografie gefangen sind, wie viele vorehelichen Geschlechtsverkehr haben. Ja, das sind Maßstäbe Gottes, die nicht in Ordnung sind. Wenn wir lügen, wenn wir zu anderen Menschen sagen, du Idiot, das sind Dinge, die vor Gott nicht in Ordnung sind und die vor Gott tatsächlich den Tod fordern. Und jetzt müssten wir uns ja fragen, warum greift Gott nicht ein? Warum hat Gott nicht schon längst eingegriffen in diese Not dieser Welt, in den Hass dieser Welt, in den Streit dieser Welt? Warum hat Gott nicht schon längst eingegriffen? Warum hat Jesus nicht eingegriffen, als er auf dieser Erde war und hat die ganzen Pharisäer umgebracht, gerichtet, die so blöd gedacht haben und anschließend auch die Frau, weil sie Ehebruch begangen? Warum nicht? Wenn Gott ein Gott der Gerechtigkeit ist, der einen ganz anderen Maßstab hat als wir Menschen, warum hat er das nicht getan? Weil Gott nicht nur ein Gott der Gerechtigkeit ist, weil Gott nicht nur ein Gott der Gerechtigkeit ist, sondern auch ein Gott der Liebe, der Akzeptanz, der Annahme. Und im Römerbrief heißt es in Kapitel 2, ich möchte einige Verse lesen, und da geht er in gewisser Weise genau auf diese Thematik ein. Und er verallgemeinert den Zustand des Menschen, dass wir urteilen und über andere uns herausnehmen, zu richten und zu verachten. Und da sagt er, darum bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, wer du auch seist, der du richtest, denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst. Denn du, der du richtest, verübst ja dasselbe. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes, der Wahrheit entsprechend, über die ergeht, welche so etwas verüben. Denkst du etwa, o Mensch, der du die richtest, welche so etwas verüben, und doch das Gleiche tust, dass du aus dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Aber aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der jedem vergelten wird nach seinen Werken. Und ich habe es gestern erwähnt, dass wenn wir alleine nur in einem Gebot Gottes gefehlt haben, wir komplett schuldig sind. Und dann können wir sagen, ja, ich bin besser als der andere, weil ich nicht lüge, aber stehle vielleicht. Egal in welchem Punkt du vor Gott gefehlt hast, vielleicht ist es dann in dem ersten Gebot, du sollst Gott von ganzem Herzen lieben. Du sollst Gott von ganzem Herzen lieben. Das ist das erste Gebot. Du sollst keine anderen Götter neben dir haben. Gottes Güte und Gottes Langmut und Gottes Barmherzigkeit sind da und führen dazu, dass er noch nicht Gericht geübt hat mit uns Menschen. Gottes Güte, Gottes Barmherzigkeit, dass du jeden Morgen aufstehen kannst, atmen kannst, Luft schnappen kannst, dass dir Gutes widerfahren ist in deinem Leben, dass du vielleicht Menschen hast, die dich lieb haben, die dich gern haben, das ist Gottes Güte und Langmut über deinem Leben. Weil aus Gottes Sicht hättest du das nicht verdient. Und das ist Gottes Toleranz. Er hätte schon längst die Möglichkeit gehabt, uns zu richten und uns zu verderben. Die Macht hat er, weil er Gott ist und vollkommen heilig. Und weil alle, die nicht in seine Geboten wandeln, sterben müssen. Und da ist keiner von uns, ich nicht und du nicht, der überhaupt irgendetwas vor Gott bringen kann und sagen kann, ich bin gerecht vor dir. Niemand. Aber Gottes Güte und Langmut führt dazu, dass wir alle hier noch leben. Gott ist tolerant mit uns. Und seine Toleranz geht sogar noch weiter. Er toleriert nicht nur unser Leben und sagt, ja, ich sehe, dass ihr nicht nach meinem Willen lebt. sondern er liebt uns so sehr, dass er Mensch wird und sagt, ich liebe meine Feinde, die, die mich hassen mit ihrem Verhalten, die das nicht verkörpern, wozu sie geschaffen sind, meine Schönheit, meine Göttlichkeit, meine Liebe auf dieser Erde, die Menschen, die schaffen das nicht, die tun es nicht und eigentlich hassen sie mich mit ihrem Verhalten und sie beschmutzen meine Ehre. Aber ich liebe diese Menschen und ich komme zu ihnen und ich sterbe für sie am Kreuz, weil sie nichts bringen können, was zu Gottes Gerechtigkeit beiträgt. Und genau das hat Jesus am Kreuz von Golgatha für dich getan. Er toleriert nicht nur dein Leben, nein, diese Toleranz, die Gott in deinem Leben hat, ist seine Güte, seine Langmut über dich. Dass er sagt, ich möchte noch, so wie es hier heißt, dass du erkennst, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet. Und Buße bedeutet Umkehr, dass du merkst, ja, das, was ich bisher gelebt habe, ist nicht in Ordnung vor Gott. Ich liebe Gott nicht von ganzem Herzen. Ich liebe Jesus Christus nicht, der sein Leben für mich gegeben hat, der auf diese Erde kam, um für mich zu sterben. Ja, Gott geht weiter. Er toleriert nicht nur dein Leben, sondern er liebt dich sogar. Er liebt dich so sehr, dass er für deine Sünden am Kreuz stirbt. Und jeder, der das glaubt, der darf dem Gericht Gottes entfliehen. Der darf dieser Strafe entfliehen. Der darf die vollkommene, ja, würde ich dann sagen, Toleranz Gottes erleben. Nicht, weil du bezahlt hast, ja, nicht, weil der Mike seine 10 Euro bezahlt hat und jetzt die Strafe weg ist, sondern in deinem Leben vor Gott kannst du nichts bringen, was die Strafe Gottes für dich bezahlt. Das Einzige ist der Tod von Jesus Christus. Sein Blut, das er für dich vergossen hat, sein Opfer, das ist das Einzige, was dich da rausholen kann. Und so heißt es im Johannesevangelium, Kapitel 5. Im Johannesevangelium, Kapitel 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern erst vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wahrlich, wahrlich, wer das glaubt, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben, kommt nicht ins Gericht, sondern erst vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wenn wir auf dieser Erde Grenzen in unserer Toleranz haben und sagen, was nicht gut ist, was wir nicht tolerieren können, wie viel mehr können wir einem Gott vertrauen, der absolut gut ist und das Beste möchte für den Menschen, dessen Heiligkeit und Größe so gewaltig ist, wie viel mehr sollten wir ihm vertrauen, was gut und was richtig ist. Aber das beinhaltet auch gleichzeitig, dass wir anerkennen müssen, dass wir nicht gut sind, weil wir es nicht schaffen, nach dem Maßstab Gottes zu leben. Und deswegen brauchst du Jesus Christus, um Vergebung deiner Schuld zu erlangen, um vor Gott gerecht dazustehen. Und dafür gab er sein Leben für dich. Und jeder, der das glaubt und das erlebt, der hat das ewige Leben. Wir haben es vorhin von Friedrich gehört, der während auch einer ähnlichen Veranstaltung zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist und Gott anerkannt hat, dass er die Wahrheit hat, dass er weiß, was gut und was richtig ist, dass er weiß, was falsch ist, was unserem Leben wirklich Wert gibt. Und das ist das, was wir in Jesus Christus finden. In ihm finden wir wahre Liebe, wahre Barmherzigkeit, wahre Annahme. Aber in ihm finden wir auch die Gnade, weil er nicht gekommen ist, um uns Menschen zu richten, sondern um uns Menschen zu retten, weil wir schon unter dem Zorn Gottes stehen. Wir stehen schon unter dem Zorn Gottes. Ja, wir sind Feinde Gottes. Aber Gottes Toleranz geht weiter, als einfach nur zu sagen, ich akzeptiere, wie du lebst. Er möchte dein Leben wiederherstellen. Und zwar nicht nur vor dem physischen Tod möchte er dich bewahren, sondern er möchte dich vor dem ewigen Tod bewahren. Er möchte dir ewiges Leben schenken. Und die Bibel redet ganz klar von einem ewigen Leben mit Gott, von einem ewigen Leben getrennt von Gott. Und die Frage ist, wo du stehst. Alleine der Glaube an Jesus Christus kann dich befreien von deiner Schuld vor Gott, kann dich gerecht machen vor Gott. Und deshalb kam Jesus auf diese Erde. Und ich möchte es dir heute Abend auch wieder anbieten. Vielleicht sitzt du hier und hast dir Gedanken gemacht über Toleranz und du merkst, dass deine Maßstäbe von Toleranz, was für dich gut ist und was für dich in Ordnung ist, flexibel sind, austauschbar. Ja? In 10 Jahren wird etwas ganz anderes Toleranz sein. Aber Gottes Wahrheiten bleiben ewig. Und Gottes Maßstäbe bleiben ewig. Und die Frage ist, ob du Gottes Maßstäben entsprichst. Und wenn wir uns darin widerspiegeln, müssen wir erkennen, keiner von uns. Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Glaubst du das? Glaubst du das? Und das wird sichtbar in dem Streit dieser Welt. Also ich habe schon viele Menschen verurteilt. Und darin wird sichtbar, dass ich nicht vollkommen bin und dass ich dem Maßstab Gottes nicht genüge. Und diese eine Verurteilung, die ich gelebt habe, führte dazu, dass Gott sagt, ungenügend, du musst die Strafe Gottes auf dich nehmen. Aber Jesus sagt, ich gebe dir jetzt noch eine Zeit in deinem Leben, dass ich dich noch nicht von dieser Erde genommen habe, liegt darin, dass ich Güte und Langmut mit dir habe. Ich bin tolerant mit dir. Aber dass du umkehrst. Dass du umkehrst, solange du noch kannst. Und Gottes Wahrheiten annimmst für dein Leben, indem du glaubst, dass Jesus für dich gestorben ist. Dass er dir Vergebung schenken möchte und ewiges Leben. Ich bin so froh, dass gestern Abend jemand kam und sein Leben Jesus Christus anvertraut hat. Ich finde, das ist jedes Mal ein Wunder. Weil es ist ja nicht einfach zu sagen, ich glaube jetzt an Gott. Damit muss ich ja bekennen, dass ich meine ganzen 18, 20, 30, 40 Jahre ohne Gott gelebt habe. Mein ganzes Leben ohne Gott? Ja. Und das ist nicht einfach zu bekennen und ich verstehe das. Aber wenn Jesus Christus wirklich die Wahrheit ist, und wenn er der absolute Maßstab ist, dann lohnt es sich. Weil du musst dich nicht nur vor diesem Gesetz auf dieser Welt verantworten, sondern du musst dich einmal vor dem Gesetz Gottes verantworten. Und dort werden wir nicht bestehen, außer du glaubst an Jesus Christus, dass er dich liebt und dass er dich zurückholen möchte in die Bestimmung, wozu er dich geschaffen hat. Gottes Toleranz geht weiter. Er toleriert nicht nur sein Leben, nein, seine Toleranz besteht darin, dass er dich noch am Leben lässt, damit du umkehren kannst und die Güte Gottes, die du gerade verspürst, als seinen Segen empfinden kannst und dass du dein Leben ihm anvertraust. Ich werde es auch heute wieder anbieten. Wenn du hier sitzt und merkst, du bist kein Kind Gottes, du weißt nicht, wo du deine Ewigkeit verbringen wirst. Du weißt nicht, ob du vor dem Gesetz Gottes bestehen wirst. Ja, Gott ist noch tolerant mit dir, indem du heute Abend hier sein kannst. Ich will es dir anbieten, einen Schritt auf Gott zuzumachen. Wir haben es vorhin in dem Lied gehört, ja, fang an mit einem Schritt auf Gottes Weg. Ich werde mich gleich da hinten hinstellen. Ich werde nach hinten gehen während des Liedes. Wir werden gleich noch zum Abschluss ein gemeinsames Lied singen. Und ich werde mich da hinten hinstellen und ich werde auf dich warten. Und ich werde deshalb auf dich warten, um dir einfach nochmal zu erklären, was es bedeutet, an Jesus Christus zu glauben. Wenn du merkst, du bist gemeint, dann komm. Gott hat mit dir Langmut und Güte und er möchte dir ein neues Leben schenken. Und ich werde dann gemeinsam mit dir nach hinten gehen und dann ist das so, rechts ist ja der Ausgang und links ist dann ein kleiner Raum. Und ich werde einfach mit dir reden und ich werde dir erklären, was es bedeutet, an Jesus Christus zu glauben. Und wir haben es ja hier in dem einen Text im Römerbrief ja schon gelesen, ja, dass sich Gottes Güte zur Buße führt. Und die Buße ist eine Umkehr. Das ist ein Umdenken. Ja, das ist sozusagen die menschliche Seite. Wenn du erkennst, dass Gott etwas mit deinem Leben vorhat, dass Gottes Liebe heute zu deinem Herzen geredet hat und dir offenbar gemacht hat, dass du auf dem falschen Weg bist, weg von Gott, dann kehr um. Und das ist die menschliche Seite. Das nennt die Bibel Buße oder Bekehrung. Ja, ich wende mich Gott zu. Und Gott sagt in dem Moment, wo ich zu Jesus komme und ihn bitte, vergib mir meine Schuld, ich glaube, dass du Gott bist, dass du lebendig bist, dann kommt Gott und sagt, ich nehme deine aufrichtige Buße an, dass du an mich glaubst. Und ich gebe dir meinen Heiligen Geist. Und in dem Moment nimmt Gott dich als sein Kind an. Und du wirst ein Kind Gottes. Das ist nichts Magisches. Das ist das Wirken Gottes in deinem Leben. Und du wirst ein neuer Mensch. Und dann steht das Gericht Gottes nicht mehr über dir, sondern du darfst wirklich mit Hoffnung und Zuversicht, so wie wir es im ersten Lied gesungen haben, Herr, du gibst uns Hoffnung, du änderst unser Leben, kannst in den Alltag gehen und du weißt, wenn du heute stirbst, du bist bei Gott. Das ist etwas, wofür Jesus Christus kam. Er kam nicht, um dich zu richten. Nein, Jesus kam, weil er wusste, dass wir schon unter dem Gericht Gottes stehen. Aber seine Güte, seine Langmut, die er am Kreuz bewiesen hat, als er für dich und mich starb, sie führte dazu, dass wir wieder zurück zu ihm kommen können und sagen, ja, ich glaube an deine Liebe, ich glaube an deine Gnade, an deine Barmherzigkeit. Hauptsache tolerant. Ich glaube, dass wir in unserem Leben, so tolerant wir sein mögen, doch fehlen werden. Und wenn wir in den Maßstäben der Menschen schon fehlen, und das sehen wir im Krieg, in dem Leid dieser Welt, in den Streitereien, persönlichen Streitereien zu Hause, wie viel mehr in den Gesetzen Gottes, in den Maßstäben Gottes. Aber das ist nur ein Ausdruck dessen, dass wir getrennt sind von Gott. Und deswegen bitte ich dich an Christi statt, lass dich versöhnen mit Gott. Erlebe die wahre Toleranz Gottes, nämlich seine Güte, seine Langmut über dein Leben. Erlebe, wie sie dich befreit und wie sie dich neu macht. Gott segne uns zum Nachdenken. Und wir hören jetzt ein Lied oder wir singen ein Lied gemeinsam, richtig? Ja, wir singen gemeinsam ein Lied. Lasst uns dazu aufstehen. Ich werde während des Liedes hinten auf dich warten. Du darfst während des Liedes kommen, du darfst aber auch nach dem Lied kommen. Kannst auch nach dem Lied kommen, ich werde hinten auf dich warten, dann im Nebenraum. Wenn Jesus heute zu deinem Herzen geredet hat, dann komm, schieb es nicht auf.